Guten Tag, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet und einmal mehr oder zum ersten Mal zu uns gefunden haben. Mein Name ist Margot Lünenberg. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und sitze hier zusammen mit
Birgit Röttger-Rössler, Sozial- und Kulturanthropologin, ebenfalls an der Freien Universität Berlin. Wir laden Sie nun ein zu einer guten halben Stunde Gespräch über die Bedeutung von Gefühlen für die Gesellschaft.
Sie hören More Than a Feeling – Gefühle und Gesellschaft.
Ein Podcast des Sonderforschungsbereichs Affective Societies – Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten.
In unserer Folge heute sprechen wir darüber, wie der Umgang mit Pflanzen unser emotionales Erleben prägt. Wir erfahren etwas über die Expertise der Gärtnerinnen, die Leidenschaft der Dauergäste und den Zauber eines ganz besonders lebendigen Ortes in der Pandemie. Welchen Wert das hat, auch über die Pandemie hinaus, darüber wollen wir heute sprechen mit Sandra Kalkins und Cornelia Ertl. Hallo.
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 Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt so ein bisschen ein kleiner Hörtest gewesen. Was haben Sie da wohl wahrgenommen? Womit verbinden Sie das? Mit welchen Geräuschen, die in einem botanischen Garten zu hören sein könnten? Jetzt haben wir schon das Stichwort botanischer Garten, über den wir heute hier sprechen wollen, und zwar mit meiner Kollegin Sandra Kalkins aus der Sozial- und Kulturanthropologie, hier an der Freien Universität Berlin auch, die in unserem Forschungsverbund ein Projekt leitet, das eben den Botanischen Garten zum Gegenstand hat und über das wir heute genauer sprechen wollen. Und mit dabei ist Cornelia Ertl, ebenfalls Sozial- und Kulturanthropologin, die wissenschaftliche Mitarbeiterin in eben diesem Projekt ist. Also von mir auch nochmal ganz herzlich willkommen, ihr beiden.
Sandra, wir haben es gehört, ihr forscht im Botanischen Garten in Berlin-Dahlem und interessiert euch da sowohl für die Arbeit der Gärtnerinnen und Gärtner mit den Pflanzen, aber auch das Erleben der Besucher und Besucherinnen. Wenn ihr Menschen, die gar keine Ahnung von diesem Ort haben, eine Idee vermitteln wollt, was macht den Botanischen Garten aus?
Also zunächst vielen Dank für die Frage, aber wir arbeiten also mit Gärtnerinnen, mit BesucherInnen, aber eben auch mit BotanikerInnen. Also das ist noch so, dass wir diese wissenschaftliche Komponente eben auch einfangen wollen, die interessiert uns auch. Und da sind wir dann auch schon bei dem Thema, was macht den Ort besonders? Es ist eben nicht nur ein schöner Garten, schön angepflanzt, sieht nett aus, sondern es ist wirklich auch ein Ort, eine wissenschaftliche Sammlung, also eine lebendige Sammlung. Es hat auch so etwas Museales. Und jetzt gerade im Rahmen botanischer Gärten, was den Berliner Garten vielleicht noch ausmacht, also er gilt als einer der artenreichsten innerhalb Europas oder auch in der ganzen Welt. Und ich weiß nicht, inwiefern das bekannt ist. Mir war es selbst nicht bekannt, bevor ich dort angefangen habe zu forschen, ist nämlich, dass der ganze Garten eben selbst ein Modell der ganzen Welt ist. Also man kann durch den Garten wandern und hat quasi in Miniatur, ist man einmal durch die ganze Welt und die verschiedenen Vegetationsformen gelaufen. Ich glaube, das ist schon was, was Berlin vielleicht irgendwie den Standort auszeichnet.
Sandra, wenn ich da noch gleich dazu fragen darf, du hast ja gesagt, dass eben euch auch die Wissenschaftler interessieren, eben der Botanische Garten, das wissen ja viele wahrscheinlich nicht, eine Forschungsstätte ist. Und was ich jetzt darüber weiß, ist, dass es eben auch große Pflanzensammlungen gibt, dass es auch so etwas wie eine Samenbank zur Biodiversität gibt. Und betrachtet ihr das auch? Also setzt ihr euch damit auch auseinander?
Ja, unter anderem auch. Also wir befassen uns schon, also ich in meinem Unterprojekt geht es tatsächlich um die Rolle und die Arbeit der BotanikerInnen. Und ich gucke mir verschiedene Arbeitsbereiche an. Also auch die Arbeit mit Samenbanken, die Arbeit im Herbarium, das ist mit getrockneten Pflanzenteilen, die eben aus der lebenden Sammlung genommen werden, getrocknet werden und dann eben auch archiviert werden. Aber mich interessiert natürlich auch Pflanzen berühren. Mich interessiert schon am meisten, sage ich mal, das Affektive. Und da muss ich sagen, bin ich selbst auch einfach jemand, ich liebe lebende Pflanzen. Also ich bin jetzt, neige so dazu, noch etwas mehr Zeit mit dem im Garten und auch in den Gewächshäusern zu verbringen. Mit den Botanikern, die eben an der lebenden Pflanze arbeiten.
Ja, das kann ich ja sehr gut nachvollziehen. Das geht mir genauso. Soweit ich weiß, Cornelia, bist du jetzt aber diejenige, die mit den Gärtnerinnen und Gärtnern ganz eng zusammenarbeitet. Also die ja tagtäglich die Pflanzen betreuen und einen direkten Umgang mit denen haben. Wie machst du das genau? Also deine Zusammenarbeit mit den Gärtnerinnen und was interessiert dich da? Was ist da genau deine Fragestellung?
Naja, also wie du gerade schon gesagt hast, geht es in meinem Teilprojekt eben um den alltäglichen Umgang und die affektiven Dynamiken zwischen den Pflanzen und den GärtnerInnen. Und ich forsche mittels teilnehmender Beobachtung, was wir ja aus der Sozial- und Kulturanthropologie bzw. Ethnologie sehr gut kennen. Konkret sieht es so aus, dass ich seit September letzten Jahres wie eine Art Langzeitpraktikum im Botanischen Garten mache. Das heißt, mehrmals pro Woche bin ich zwischen 7 Uhr und mittlerweile 9 Uhr morgens dort und begleite die GärtnerInnen und die Pflanzen in ihrem Arbeitsalltag. Das bedeutet, natürlich bin ich keine ausgebildete Gärtnerin und kann viele Aufgaben nicht übernehmen, aber eben alles, was für eine ungelernte Person geht. Das heißt, auf diese Art kann ich den Umgang, das alltägliche Miteinander zwischen Pflanzen und Gärtnern sehr gut nachvollziehen und eben auch die vielseitigen Berührungen zum Teil auch selbst erleben, um die es im Projekt geht.
Kannst du das beschreiben? Wie erleben GärtnerInnen die Pflanzen? Wie erlebst du sie im Umgang mit den Pflanzen?
Also, was für mich besonders beeindruckend war, was ich sowohl im Umgang durchs Beobachten der GärtnerInnen feststellen konnte bisher oder auch im Gespräch, ist, dass die GärtnerInnen einen sehr starken Bezug zu den Pflanzen haben, natürlich zu manchen mehr, zu manchen weniger, dass sie als Lebewesen ganz klar wahrgenommen werden, nicht als Objekte, sondern als lebende Entitäten, für die Verantwortung übernommen wird und um die man sich kümmern muss, die aber auch gewisse Dinge zurückgeben, die also auch Freude schenken oder Erfolgsgefühle sozusagen produzieren, wenn sie wachsen oder wenn sie blühen, wenn sie auf die GärtnerInnen und deren Handeln reagieren sozusagen.
Haben die Lieblingspflanzen?
Tatsächlich hat keine Gärtnerin, mit der ich bisher gesprochen habe, die eine Lieblingspflanze, sondern es kommt immer so, ist schwierig. Es gibt ja so viele tolle Pflanzen. Manche können sich dann auf eine Pflanzenart sozusagen festlegen, also zum Beispiel Sukkulenten oder
das sind so fleischfressende Pflanzen.
Genau, Sukkulenten sind wasserspeichernde Pflanzen. Aber die eine Lieblingspflanze gibt es tatsächlich nicht, soweit ich das verstanden habe. Aber es ist generell eine sehr starke Begeisterung für die pflanzliche Welt an sich natürlich ganz, ganz klar zu spüren.
Vielleicht nur ganz kurz noch zu den BotanikerInnen. Haben die Lieblingspflanzen, würde ich jetzt vielleicht auch ähnlich wie Cornelia sagen, ja wahrscheinlich nicht die eine Lieblingspflanze, aber haben sich ganz besonders enge Beziehungen zu den Pflanzen, die sie quasi selbst im Feld gesammelt haben. Also da guckt man dann genau hin, wächst die denn, kümmern sich denn die GärtnerInnen auch ganz gut um diese Pflanzen und da ist ein ganz spezieller Bezug zu dem, was man eben selbst eingesammelt hat.
Ja, das ist eigentlich auch interessant. Also vielleicht kannst du da nochmal das ruhig nochmal ein bisschen weiter beschreiben. Wie müssen wir uns dieses Sammeln vorstellen? Werden da so richtige Pflanzensammlungsexpeditionen gemacht oder wie geht das heutzutage?
Ja, auch das ist eben heute, das kann man sich quasi vorstellen, noch wie zu Humboldts Zeiten. Also leider konnte ich eben selbst so eine Expedition noch nicht begleiten, aber ich habe eigentlich auch gehört, dass das eigentlich das ist, wofür das Botanikerherz eigentlich blutet. Also dass man auf eine Expedition fährt, dass man dann Pflanzen wahrnimmt. Wurde mir oft so beschrieben, man sitzt dann im Jeep und fährt und späht und erkennt eine Pflanze und hält an und sammelt. Und es wurde eigentlich schon ein bisschen heroisierend fast beschrieben, was für mich auch ganz interessant war. Und es ist natürlich so für viele BotanikerInnen eigentlich die schönste Zeit. Also sie berichten dann von ihren Forschungsreisen, auch oft von längeren Forschungsaufenthalten, während der Masterzeit, während der, Dissertationszeit, dass man einfach immer eine längere Phase hatte und das sind dann für sie oft die besonderen Momente. Und natürlich haben Botaniker dann auch so eine regionale Spezialisierung. Also sie spezialisieren sich dann auf das zum Beispiel mediterrane Mitteleuropa oder auf tropische Südamerika. Also man hat dann auch schon so einen regionalen Bezug und dann den eben auch zu den Pflanzen in der Ausstellung.
Sind durchaus viele Parallelen zu unserem Fach.
Durchaus, durchaus, ja.
Euer Forschungsprojekt heißt Pflanzen berühren, im doppelten Wortsinn. Also die Art und Weise, wie Pflanzen Menschen berühren, aber auch wie Menschen wiederum Pflanzen berühren. Wie genau untersucht ihr das? Wie geht ihr es an?
Also in meinem Fall, wie vorher erwähnt, begleite ich die Gärtnerin bei ihrem Arbeitsalltag und sehe zum einen natürlich, was passiert da, weil die Gärtnerin bei der Pflege der Pflanze, also sei es jetzt umtopfen, neue Samen aussehen, die Pflanzen eventuell zurückschneiden, natürlich eine ständige Berührung stattfindet, die aber auch nicht zufällig ist, sondern natürlich über viele Jahre, über die Ausbildung, über Erfahrung professionalisiert, diszipliniert wird, wenn man so möchte. Also dieses Miterleben, Mitsehen, Beobachten. In meinem Fall kommt natürlich auch dazu, dass ich selber versuche, diese Handlungen und dieses Berühren nachzuvollziehen. Und ich habe schon öfter festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, beispielsweise eine Pflanze umzutopfen, sondern dieses Wissen, was da über lange Zeit angeeignet wird, ist sehr komplex, würde ich behaupten. Und ja, ergänzend eben zu dieser teilnehmenden Beobachtung natürlich qualitative Interviews, wo ich nochmal explizit darauf eingehe und frage, wie passiert dieses Berühren, wie wichtig ist Fingerspitzengefühl und so weiter, um eben diese beiden Ansätze und Methoden verbinden zu können.
Vielleicht hier nur zu ergänzen, also die Idee des Ganzen, also der Titel überhaupt, das heißt Pflanzen berühren, bedeutet eben auch, wir spielen eben an auf diese, oder kommen wir zu sprechen, auf diese affektiven Dynamiken. Uns geht es nur um diese Berührung, was berührt uns an der Pflanze. Aber natürlich geht es uns auch explizit um dieses taktil-haptische, den Umgang, den man eben hier hat. Und da, wie Cornelia eben schon beschrieben hat, ne, darum geht es eben um teilnehmende Beobachtung, Kontakt, also die Nähe zu Pflanzen selbst und
aber genau diese Facette, also wie lassen wir uns von Pflanzen berühren, wie prägen sie unser Empfinden, das finde ich eine ganz spannende Frage. Ich habe verstanden, es gibt einerseits sozusagen so einen fachkundigen Bezug, der das Empfinden dann auch strukturiert. Ich freue mich, wenn sie gedeiht, wenn sie besonders empfindlich ist oder so. Aber es gibt ja auch die normale Besucherin. Wie lässt sich ein inneres Berührtwerden da überhaupt erfassen? Wie macht ihr das?
Also das ist jetzt, glaube ich, eine schwierige Frage, gerade bei den BesucherInnen. Da könnte man ja vielleicht auch fragen, was macht die typische Besucherin aus? Und da müssen wir dann relativ schnell sagen, aus unseren Forschungen, wir stellen eigentlich fest, die typische Besucherin, so gibt es nicht. Man kann sagen, demografisch, man kann vielleicht doch gewisse Muster feststellen. Also die Person ist typischerweise eher gebildet, eher älter, eher weiblich. Aber man findet natürlich ein ganz breites Spektrum unter den BesucherInnen. Und wenn wir eben wirklich nachfolgen, warum sind sie hier, wie wirken Pflanzen auf sie, sehen wir eigentlich ganz unterschiedliche Dinge. Sie kommen teilweise wegen der Ruhe im Garten, sie kommen vielleicht teilweise an Erinnerungen an geliebte Personen, die verstorben sind, die sie mit dem Garten in Verbindung bringen oder mit gewissen Gewächsen oder gewissen Reisen in verschiedene Regionen. Sie wohnen in der Nähe, also es gibt da ganz unterschiedliche Gründe. Sie wollen spazieren gehen, sich in der frischen Luft bewegen, mögen keine Fahrräder, hassen den Hundekot. Also da finden wir wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum an Gründen, warum die Leute kommen. So ist es für uns eher schwer, das ganz eindeutig zu beantworten.
Ja, wahrscheinlich liegt ja auch in der Vielschichtigkeit der Charme dieses Ortes. Aber dieses innere Berühren, ich meine, das interessiert uns ja insgesamt in unserem Sonderforschungsbereich als Facetten, die eben oftmals gar nicht sprachlich sind, also wo es gar nicht so leicht fällt, explizit drüber zu sprechen. Könnt ihr Eindrücke davon vermitteln, wie man sich dem zumindest annähern kann?
Zum Beispiel, ich würde jetzt mal aus meiner Forschung mit den BotanikerInnen kurz sagen, also wir achten sehr zum Beispiel auf Wahrnehmung, auf die Rolle der Sinne, um diese Frage eigentlich zu beantworten. Und dann ne, wie wirken Pflanzen, die zum Beispiel auf die Botanik erinnern, wir sind auf dem Weg, wir wollen eine gewisse Pflanze bestimmen, die steht an einem bestimmten Ort und wir bewegen uns und während wir uns hier durch das Gewächshaus bewegen zum Beispiel, merkt dieser Botaniker, also da riecht etwas ganz besonders gut und er weiß nicht, was das ist und er sagt, was riecht denn hier so? Und es bringt ihn wirklich von seinem Kurs ab, dass wir den Raum durchsuchen, dass wir eine spezielle Blüte suchen, an der Blüte riechen und versuchen zu sagen, welche Pflanze ist das, welche Blüte ist das? Also wir merken, hier hat eine Pflanze eine ganz bestimmte Wirkung auf den Botaniker eben gehabt und die hat uns wirklich von unserem Kurs abgelenkt und wir haben über sie nachgedacht und er hat dann gesagt, oh, jetzt müssen wir hier auch quasi mal diese Blüte ins Herbarium, in Herbarbeleg machen und so weiter. Also so merken wir ja schon, dass es gewisse Arten und Weisen gibt, wie Pflanzen einen zum Beispiel auch ansprechen und auf eine Art und Weise berühren und uns veranlassen, gewisse Dinge zu tun.
Ich würde sagen, im Falle der Gärtnerin zum einen auch, was Sandra meinte, die verschiedenen Sinne, also dass auch von besonders wohlriechenden Blüten berichtet wird oder von Blättern, die sich besonders schön anfühlen und die die Gärtnerinnen und eventuell auch die Besucherinnen direkt dazu verführen, wenn man so möchte, sie anzufassen und zu erleben. Und was ich hinzufügen würde für die Gärtnerinnen, die sich ja sehr intensiv und zum Teil über Jahrzehnte um die gleichen Pflanzenindividuen tatsächlich kümmern, ist, dass man ja fast behaupten könnte, dass sich die Biografien der Pflanzen und der Gärtnerin miteinander verschränken, weil man tatsächlich über Jahrzehnte einander begleitet und diverse Dinge miteinander erlebt. Also zum Beispiel der erste selbst zurückgeschnittene Baum oder dann ging es der Pflanze mal ganz schlecht und man konnte sie retten. Und diese Ereignisse führen auch zu einer erhöhten Bedeutung für die GärtnerInnen.
Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, also diese, dass die Biografien sich verschränken. Ich kann das jetzt einfach nur, wenn ich das mal auf meinen persönlichen Gartenliebe umschlage, ja, also ne, wenn es meinen Lieblingspflanzen, die ich seit seit Jahren habe, schlecht geht, dann geht es mir auch schlecht und dann muss irgendwas passieren. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich würde noch mal gerne eine Frage stellen, die den Botanischen Garten als Institution angeht. Also das ist ja auch etwas ganz Spezielles und das unterscheidet ihn ja jetzt von den vielen Privatgärten oder auch den in Berlin so wichtigen Laubenpiepersiedlungen. Was ist das? Was könnt ihr vielleicht noch mal ein paar Worte so zur Geschichte der Botanischen Gärten sagen? Das ist eine ganz besondere Institution irgendwie. Gibt es die in dieser Form eigentlich weltweit?
Also so die Geschichte, man merkt, also die Botanischen Gärten haben sich eigentlich herausgebildet aus sogenannten Heilpflanzengärten früher. Und dann haben sie natürlich eine ganz spezielle Rolle nochmal im Kolonialsystem gehabt. Ne? Also da ging es dann wirklich auch darum, also einfach so, wie sagt man, Bioprospektion zu betreiben, zu sehen, wie man verschiedene Pflanzen zwischen den Kontinenten hin und her bewegen kann, wie kann man sie akklimatisieren. Es wurden dann Versuche angelegt, also botanische Gärten waren da wirklich, also einerseits immer Pflanzensammlungen für den Pflanzenaustausch eben wichtig, aber dann eben also Vermehrung von Pflanzen und so weiter. Und es war wirklich ein Netzwerk an botanischen Gärten in der Welt. Und das sieht man heute noch, wenn man zum Beispiel nach England fährt, Kew Gardens ist immer noch, das für das britische Kolonialreich wirklich immer noch ganz zentral. Auch für meine eigene Arbeit in Uganda aus dem vorherigen Projekt bin ich dann auch dort in das Archiv noch gefahren, das Archiv von Kew Gardens, das eben bis heute immer noch ganz viel Information über Botanik zum Beispiel hat in Uganda, wo ich gearbeitet habe. Also so sieht man irgendwie, dass es immer noch diese Spuren gibt, dieser Bedeutung, dieser Institution. Eben immer der Wissensgenerierung, es war immer sehr taxonomisch interessiert, ne, dass es einfach so klassifikatorisch vorgegangen ist.
Ja, also bestimmte Wissensordnungen werden dort auch erzeugt. Mich interessiert nochmal, du bist auf die typische Besucherin eingegangen, mit Verweis aber darauf, dass es eben neben dem Typus auch ganz viel Variation gibt. Aber trotzdem, wenn wir nochmal überlegen, was macht den Botanischen Garten als einen öffentlichen Ort aus? Wenn ich gerade die Ruhe schätze und die Hundescheiße eben nicht vermisse, dann beinhaltet das ja auch bestimmte Ausschlüsse, also dass bestimmte Dinge eben nicht zulässig sind. Also das Spannungsverhältnis von öffentlichem, aber auch geschlossenem Ort. Ich muss Eintritt zahlen, nicht jeder kommt rein. Wie würdet ihr das charakterisieren?
In dem Zusammenhang nehmen wir wahr, dass es für viele der BesucherInnen ganz wichtig ist, dieses öffentlich und gleichzeitig zu gewissen Teilen private Verhältnis, was sie zum Garten haben. Auf der einen Seite ist es ein öffentlicher Ort, jeder hat theoretisch Zutritt, wenn er oder sie Eintritt bezahlt. Gleichzeitig ist es aber eben kein Park, sondern konzipiert als Garten. Und das wird auch von den BesucherInnen erwartet und gewertschätzt. Ein Garten als eher privater, schützender und geschützter Bereich, in dem man sich auskennt, in dem man sich wohlfühlt. Viele der BesucherInnen besuchen immer wieder die gleichen Pflanzen, wissen schon, welche Wege sie entlanglaufen und nehmen den Garten als einen sehr bekannten und ja, heimeligen Ort wahr. Eben im Kontrast zu zum Beispiel den zahllosen Parks, die wir in Berlin haben, die ganz klar öffentlich sind, wo eben alle Zutritt haben, unabhängig von Eintritt oder nicht, wo es Fahrräder gibt, wo gegrillt werden kann, wo Hunde rumlaufen und was eben ganz klar nicht dieses Geschützte und Schützende hat.
Man könnte sie aber auch ein bisschen als elitär bezeichnen. Also die Stadtgesellschaft in all ihrer Vielfalt ist nicht zugegen im Botanischen Garten.
Ja, es ist eine Wissensinstitution. Ich glaube, Wissensinstitutionen sind immer ein bisschen elitär. Mich erinnert es auch so ein bisschen daran, dass jetzt bei Corona in Berlin sich doch viele gefreut haben, dass die Schwimmbäder, die Tickets eigentlich nur noch quasi online zugänglich waren und wie auf einmal die Schwimmbäder so schön leer sind und wie es sich so gut anfühlt. Ich glaube, auch das ist etwas Elitäres, weil es gewisse Ausschlüsse produziert. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es auch im Botanischen Garten natürlich, dass einfach Eintrittsgeld im Park natürlich bedeutet, dass es gewisse Gruppen deswegen nicht kommen werden, ne?
Sandra, ich weiß noch, dass manche Kolleginnen und Kollegen skeptisch waren, als wir deine Projektidee dem Verbund vorgeschlagen haben. Also Pflanzen, was sollen wir denn als Geistes- und Sozialwissenschaftler mit Pflanzen, war irgendwie so die Frage. Und in unserem Fach, also in der Sozial- und Kulturanthropologie, herrscht ja diesbezüglich eigentlich eine etwas größere Offenheit. Pflanzen als integraler Bestandteil ja, der Welt, also der menschlichen Lebenswelten auch, sind irgendwie in der Ethnologie oder sozialen Kulturanthropologie wesentlich vertrauter. Würdest du mir da zustimmen und wie würdest du das erklären?
Ja, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen zunächst und sagen, ja, natürlich gab es schon oft eine lange Herangehensweise, indem man sich zum Beispiel mit anderen Ontologien auseinandergesetzt hat. Also wie verstehen Menschen anderswo, wie leben sie, wie denken sie über ihren Bezug, ihre Verwandtschaft zum Beispiel mit Pflanzen nach? Gibt es schon lange, da gibt es schon viele Studien, gerade jetzt auch wieder im Amazonas, ne, gibt es viel über andere Vorstellungen mit Pflanzen, das, was Pflanzen tun. Gleichzeitig gibt es schon so in den letzten 10, 15 Jahren, kann man sagen, gibt es nochmal so eine neuere Strömung in der sozialen Kulturanthropologie, aber auch eben jenseits in den Sozialwissenschaften, sogenannte Multi-Species-Studies oder Multispezies-Studien. Und da geht es ja wirklich explizit nochmal darum, was sind die Beziehungen zwischen Menschen und anderen Wesen. Und auch hier sehen wir schon, es gibt eine Tendenz eher in diesem Feld, also Multi-Species-Studies, sich wirklich eher auf Mensch-Tier-Beziehungen wirklich zu spezialisieren. Kann ich auch nachvollziehen, auf eine Art und Weise sind Tiere uns ähnlicher, sie sind irgendwie, bewegen sich mehr, sie sind irgendwie charismatischer vielleicht, als Pflanzen es sind. Und ich glaube, es ist schon so, die Einlassung auf Pflanzen ist so Wesen, die halt aus unserer Sicht ganz anders sind. Sie sind extrem, also haben so eine Alterität, die irgendwie interessant ist, aber die auch irgendwie für uns doch immer noch schwer zu fassen ist. Und ich glaube, deswegen gibt es so in der Sozialwissenschaft vielleicht auch irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen ein Zögern, sich auf Pflanzen einzulassen.
Ich gestehe offen, auch mir ging es so. Deswegen die Frage auch nochmal an euch. Warum ist es wichtig? Was können wir daraus lernen? Was wollt ihr verstehen mit eurem Projekt?
Also im Großen und Ganzen ist es natürlich so, dass es, wir können jetzt sagen, eine große Rahmung gerade für diese Multi-Species-Studien ist natürlich der Klimawandel, ist natürlich die Zerstörung der Umwelt. Und da gibt es eben viel Nachdenken darüber, wie kann es denn sein, dass wir uns als Menschen uns immer quasi als Gipfel der Schöpfung gesehen haben und eigentlich einfach nur die Umwelt ausgebeutet haben. Jetzt sind wir, der UN-Bericht über die Biodiversität sagt, es sind irgendwie 1 Million Pflanzenarten vom Aussterben bedroht und 1 Million Tierarten. Es sind einfach solche Dinge, wo wir merken, wir sind wirklich an einem Wendepunkt und wir müssen wirklich unser Verhältnis zur Umwelt überdenken. Und das bedeutet eben auch, dass wir unsere Beziehungen zu anderen Lebewesen überdenken müssen. Also diese Vorstellung, dass wir über allen anderen Lebewesen stehen, das ist natürlich ein Grundproblem da. Und dann gibt es eben viele Richtungen, die sagen, naja, wir müssen jetzt mal den Menschen dezentrieren. Wir müssen eben sehen, eben wie der Mensch nicht nur also, oder wie Donna Haraway sagt das eigentlich immer sehr schön, sie sagt eben, the human is, es ist eher so ein becoming with, also ein Werden mit oder ein Wachsen mit anderen Lebewesen. Und es geht darum, ich kann das immer auf Englisch besser sagen, es fällt mir gerade nicht ein, wie das auf Deutsch heißt, if we realize the foolishness of human exceptionalism.
Ja, die Verrücktheit, dass wir uns für was Besonderes halten.
Genau, also dass wir eigentlich denken, dass wir so eine Sonderstellung in der Welt haben. Also dass es wirklich darum geht zu sehen, wie wir mit anderen Lebewesen gemeinsam werden. Und dass eigentlich auch darum geht, dass es auch wieder eine ontologische und politische Frage ist. Also wen erkennen wir eigentlich in der Welt an? Für wen machen wir Platz? Wem erkennen wir Rechte an? Und so weiter.
Ja.
Und ich würde gerade noch mal nachhaken, weil ich einfach denke, mit Pflanzen, also vielleicht erscheint es irgendwie unwichtig, aber gleichzeitig ist unsere Lebensgrundlage hängt von Pflanzen ab. Sagen wir von der Atmosphäre, von dem Sauerstoff, den wir einatmen, zu dem Essen, also das wir zu uns nehmen, zu unserer Kleidung. Wir sind einfach abhängig von dieser Lebensart und wir sollten uns für sie interessieren.
Ja, absolut. Deine Fragen haben in meinem Kopf auch einiges geweitet und geöffnet. Zugleich, der botanische Garten ist ja nun, sagen wir mal, ein sehr spezifisches Spannungsverhältnis von Natur und Kultur. Es ist ja die vollständig zivilisierte und eben kategorisierte, wie ihr es auch beschrieben habt, Formation von Natur. Was können wir dort wirklich lernen über ein Becoming With, ein Leben mit Pflanzen?
Ich glaube, durch diese Institutionalisierung des Botanischen Gartens, dass die Pflanzen eben so lange wie möglich dort gehalten werden, dass die begleitet werden, dass da mitgefiebert wird, wie sie sich entwickeln, macht meines Erachtens dieses sich kennenlernen, sich berühren lassen, mehr erfahren über diese andere Form von Leben, macht das erst möglich. Weil zum Beispiel, wenn wir uns die Landwirtschaft angucken oder auch sogenannte Produktionsgärtnereien, die dann vielleicht nur Tulpen ziehen oder nur Weihnachtssterne, da wird die Pflanze wieder ganz anders betrachtet, nämlich als Ressource, als Produkt, was möglichst schnell erzeugt wird und möglichst schnell verkauft wird. Und sich da aufeinander einzulassen, sage ich mal, ist gar nicht möglich. Wenn ich aber eine Pflanze habe, die von derselben Gärtnerin 20 Jahre lang betreut wird, dann ist dieses sich kennenlernen natürlich viel besser möglich. Und ich denke, dass wir mit diesem Beispiel oder auch mit den BotanikerInnen, die ihre Pflanzen ja sehr lange kennen und einen sehr individuellen Bezug haben, dass uns das als Ausgangspunkt dienen kann, dieses sehr kapitalisierte Bild, was die meisten Menschen von Pflanzen haben, zu hinterfragen und aufzuzeigen, es geht auch anders.
Ich würde hier auch gerne noch was sagen, weil uns interessiert natürlich ganz speziell diese Form, die Cornelia hat schon angesprochen, die Form der Expertise, die diese GärtnerInnen, aber auch BotanikerInnen quasi haben, über diese langjährige Auseinandersetzung mit der Pflanze. Und ich glaube, dadurch können wir wirklich viel lernen. Uns geht es auch darum zu sagen, inwiefern können diese Expertinnen, Pflanzenexpertinnen eigentlich die Ausdrucksformen einer Pflanze lesen? Also können wir, wenn wir von ihnen quasi lernen, wie eine Pflanze sich wieder ausdrückt, wie sie uns berührt, wie sie wächst, ob es ihr gut geht und so weiter. Also mit dieser Expertise selbst zu arbeiten, das interessiert uns. Aber es gibt auch noch einen zweiten Aspekt. Und zwar ist das eine Wissensinstitution, die sich ja auch mit der Biodiversität auseinandersetzt. Also es ist eigentlich eine Institution, die sich jetzt über die Jahrzehnte hinweg wirklich nachweisen kann, wie die Diversität in der Welt abgenommen hat und die das auch wirklich zeigen kann und publik macht, also die auch was zu sagen hat zu diesen Problemstellungen des Klimawandels und des Artenverlusts.
Ja, und das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt und da würde mich interessieren auch, wie denn jetzt die Botaniker damit umgehen. Also ich würde da gerne nochmal auch auf diese, die uns ja nun hier interessiert, die affektive Frage zurückkommen. Was dieses den Rückgang der Biodiversität zu dokumentieren, in systematischer Art und Weise mitzubekommen. Was macht das mit Botanikern?
Ja, also ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Bezüge wieder. Ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, dass es aber auch bei verschiedenen Leuten durchaus, dass sie davon sprechen, dass es so etwas wie ein Verlustgefühl natürlich gibt. Also man bedauert es, man bedauert es auch im Garten, macht sich das gleiche Problem natürlich auch bemerkbar. Also man sagt, das, was man verliert an Arten in der Welt, merkt man im Kleinen wiederum im Garten, dass gewisse Pflanzen eben aufgrund des Klimawandels nicht mehr so gut wachsen, dass sie zu trocken werden, dass sich gewisse Schädlinge oder Pilze jetzt verbreiten, die diese Pflanzen befallen. Also man merkt das eben auch hier und das sprechen Sie schon an und das ist für Sie natürlich mit den Verlustgefühlen einfach verbunden.
Gibt es auch Zorn, Wut darüber, dass zu wenig Wandel ökonomisch auch stattfindet?
Zorn habe ich weniger erlebt, tatsächlich eher sowas, so eine Art von Traurigkeit, aber auch so eine gewisse Frustration. Ich habe auch das Gefühl, dass sie eben schon lange eigentlich das uns schon lange sagen und das passiert halt nichts. Und ich mir einfach nicht genau sicher bin, inwiefern sie da noch hoffnungsvoll sind, dass da viel passieren wird, sondern sie sagen, naja, wir wissen das schon lange, wir schreiben schon lange dazu, man hört nicht zu. Sie wenden sich schon lange an die Öffentlichkeit, ne, mit Bildungsprojekten, haben immer wieder Zeitungsartikel und so weiter, aber insgesamt hat man das Gefühl, man trifft doch auf wenig Gehör oder wenig Interesse.
Vielleicht regt ja dieses Gespräch die eine oder andere von Ihnen an, über das eigene Verhältnis zu Pflanzen nachzudenken und vielleicht ein bisschen sorgsamer auch mit den eigenen Pflanzen umzugehen und Christsterne nicht gleich wegzuwerfen. Ich fand dieses Gespräch sehr spannend. Ich glaube, wir alle, Margret, du fandst dieses Gespräch ebenso spannend. Wir haben es genossen und wir möchten euch beiden ganz herzlich danken, Sandra und Cornelia, dass ihr hier wart.
Ja, danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Ja, wir freuen uns wie immer auch über Feedback auf diese Sendung, Kritik, Anregungen, Wünsche für andere Themen, wie immer gerne per E-Mail an podcast@sfb1171.de. Und damit verabschieden wir uns für heute und sagen Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.